Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute euch unseren Gastprediger vorstellen zu können. Und zwar ist der Lorenz heute hier aus dem Berlin-Projekt. Das ist das erste Mal, dass er da ist. Lorenz ist Pastor beim Berlin-Projekt seit einem halben Jahr, war davor schon eine ganze Zeit dort tätig als Gemeindereferent und auch sonst Teil der Gemeinde. Und genau, das Berlin-Projekt ist unsere Schwestergemeinde in Mitte, Prenzlauer Berg und Kreuzberg, würde ich sagen, hauptsächlich aktiv. Und genau, wir freuen uns sehr, dass Lorenz heute hier ist und uns die Predigt hält. Und zum Einstieg lese ich den Predigttext, der seiner Predigt zugrunde liegt, aus 1. Könige 19. Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba, an der Südgrenze von Juda, ließ er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter, einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. »Herr, ich kann nicht mehr«, sagte er, »lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Vorfahren.« Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte: »Steh auf und iss.« Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte: Steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Elia stand auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hörte er plötzlich eine Stimme des Herrn: Elia, was willst du hier? Elia antwortete: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Der Herr sagte: Komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte ihn: Elia, was willst du hier? Er antwortete: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Da befahl ihm der Herr: Geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Geh bis nach Damaskus und salbe dort Hazael zum König von Syrien. Darauf salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel. Und Elisha, den Sohn Schafats aus dem Dorf Abel-Mehola, zum Propheten, zu deinem Nachfolger. Wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den wird Jehu töten. Und wer sich vor Jehu retten kann, der kommt durch Elisha um. Aber ich werde dafür sorgen, dass in Israel 7000 Männer am Leben bleiben. Alle, die nicht vor Baal niedergekniet sind und sein Bild nicht geküsst haben.
Guten Morgen. Ich spreche zum Beginn der Predigt noch ein Gebet. Gott, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, Gottesdienst feiern, dass wir uns Gedanken machen dürfen um dein Wort. Herr, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du uns hilfst, uns dafür aufzumachen und zu öffnen, was du uns zu sagen hast an diesem Morgen. Amen. Schön, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde, bei euch zu predigen. Ich wurde ja schon kurz vorgestellt. Ich bin Pastor im Berlin-Projekt in eurer Partnergemeinde sozusagen hier in Berlin. Und ich wurde eingeladen, Teil dieser Predigtserie zu sein bei euch. Ihr beschäftigt euch gerade mit dieser Frage nach Trost im November. Und es ist natürlich ein passendes Thema, irgendwie gerade heute Morgen. Ich bin losgefahren, es hat angefangen zu regnen, es ist irgendwie grau und trüb. Und natürlich ist da auch die Frage, was hat eigentlich der christliche Glaube, was hat eigentlich Gott für eine Hoffnungsperspektive oder für eine Trostperspektive für uns anzubieten? Jetzt muss man ja dazu sagen, es ist momentan nicht nur November, sondern auch noch Corona. Es gibt also alle möglichen Faktoren und äußeren Umstände, die einen ja schon diese Frage vielleicht noch mal stärker näher bringen. Was gibt es denn für eine Trost- und eine Hoffnungsperspektive? Auch über den Monat November hinaus vielleicht. Vielleicht könnte man eher sogar sagen, wenn November eben nicht nur so der Monat jetzt ist oder diese Zeit, diese graue, sondern November eher so als Art State of Mind, wenn ich November-Wetter im Kopf habe und im Herzen. Und das kann mir zu jeder Jahreszeit natürlich passieren, auch wenn es draußen schön ist, dass ich innerlich in eine Krise gerate, dass ich innerlich trübe, graue, nebelverhangene Gedanken und eine Sicht auf die Welt habe. Und genau in so eine Situation hinein nimmt uns dieser Text, den wir gerade gehört haben. Vielen Dank, Joe, fürs Vorlesen. Diese Story, die vielleicht ein bisschen länger mal war, aber die so am Stück gehört, vielleicht uns da was zu sagen hat. Wie Gott mit einem Mann hier umgeht, mit einem Menschen, der so seinen ganz persönlichen November-Moment hat. Und wie Gott ihn fürsorglich und tröstend nach und nach da hinausführt. Das möchte ich mir mit euch angucken und ich tue das in zwei Abschnitten. Zuerst schauen wir uns an, wie er in diese Krise gerät oder was diese Krise für ihn eigentlich ausmacht, wo er persönlich da so steht. Und im zweiten Punkt gucken wir dann genauer hin, wie Gott mit ihm in dieser Situation umgeht. Und im Kern dessen, so in der Mitte des Textes, ab Vers 11, steckt da so eine ganz besondere Begegnung drin, die Elia mit Gott hat. Wo es nicht mehr nur um sowas geht, wie ob es jetzt Elia besser geht oder nicht danach, sondern auf einer viel tieferen, grundlegenden Schichtebene geht es dann letztendlich um diese Frage, was für eine Art Gottesbeziehung will Gott Elia eigentlich schenken in dieser Krise? Er begegnet ihm auf eine ganz neue Art und Weise. Und wenn du diese Predigt hörst, lade ich dich ein, auch dich vielleicht einzulassen auf diesen Gedanken, dass Gott vielleicht ganz anders sein könnte, als wir es uns manchmal vielleicht wünschen oder so vorstellen. Und dass wir bereit sind, unser Bild von Gott in Frage und auf den Prüfstand zu stellen. Gerade jetzt, wo wir uns vielleicht wünschen, dass Gott spektakulär eingreift und nicht nur die Wolken des Novemberhimmels wegschiebt, sondern uns würden da, glaube ich, noch die ein oder anderen Dinge einfallen, wo ganz schön wäre, wenn Gott die gerade mal eben so lösen könnte. Und vielleicht ist das eine Frage, die wir auch gerade haben oder die du auch hast. Ich weiß nicht, ob du dich gerade anfängst mit diesem Thema Glaube und Gott auseinanderzusetzen oder ob das schon länger für dich was Klares ist, dass du irgendwie eine Beziehung mit Gott hast oder so. Aber in jedem Fall lade ich dich ein, dieser Frage in dieser Predigt innerlich auch mitzugehen und nachzugehen. Was für eine Art von Gottesbeziehung Gott sich eigentlich wünscht und möchte und was das auch mit so einem Krisenmoment zu tun haben kann. Dass Elia in der Krise steckt, das muss man hier nicht groß reininterpretieren. Das wird einem relativ deutlich am Anfang des Textes gesagt. Wir haben es gehört. Er bekommt eben diese Nachricht, dass es da eine Frau gibt, Isabel, die möchte ihm irgendwie an den Kragen und daraufhin nimmt er seine Beine an die Hand und rennt um sein Leben, kommt irgendwie irgendwo im Nirgendwo erschöpft an diesem lebensfeindlichen Ort an, irgendwo in der Wüste. Und dann spricht er so Sachen und sagt so Sachen wie, ich kann nicht mehr, ich bin lebensmüde, ich bin platt, ich will so nicht mehr weitermachen. Also irgendwie ganz schön krass, nicht mehr nur irgendwie so eine kleine Verstimmung, sondern es geht ihm richtig schlecht. Und er sitzt in diesem tiefen emotionalen Loch. Das Spannende ist, eigentlich ist das relativ überraschend an der Stelle. Wenn man die Story von Elia kennt und nur ein paar Seiten zurückblättert, begegnet uns da eigentlich jemand ganz anderes. Das passt so gar nicht zu dem, wie Elia davor eingeführt wird. Also wie gesagt, ein paar Seiten zurück und man sieht, wie Elia im Grunde seinen größten Erfolg feiert. Ja, was war passiert? Elia war also als Prophet von Gott für sein Volk eingesetzt. Das heißt, er sollte im Auftrag von Gott zu seinem Volk sprechen. Und das Problem damals oder die besondere Herausforderung war, dass ganz, ganz viele Menschen im Volk Israel die Beziehung, die Verbindung zu Gott nicht mehr gesucht hatten, aktiv gekappt hatten. Der König und seine Frau waren da irgendwie stark involviert und sie hatten im Grunde genommen Gott zurückgelassen und sich eine andere Religion ausgesucht. Und Elias Job ist es, zu versuchen, das Volk und Gott wieder miteinander in Kontakt zu bringen. Und da passiert dann Folgendes. Es kommt zu einer Art Hollywood-Reifen-Showdown auf einem bestimmten Berg, dem Berg Karmel, wo er alleine ist und 450 Priester dieser anderen Religion, wo inzwischen fast das ganze Volk an diese andere Religion geglaubt hat, die versammeln sich, diese 450 Priester, gegen ihn allein. Und im Grunde gibt es so eine Art kosmische Wette. Und der Deal ist folgender: Beide Gruppen, beide Seiten bereiten ein Opfer vor, also so eine Art Ritual sozusagen für ihren Gott. Und jetzt ist meine Predigt abgestürzt. Und die Frage ist, der Gott, der echt ist, der real ist, das soll sich daran zeigen, dass der Gott in der Lage sein muss, Feuer vom Himmel zu schicken und sein eigenes Opfer in Brand zu setzen. Das ist der Deal. Und Elia sagt, wenn ihr das könnt, wenn euer Gott das kann, dann ist es okay, wenn das ganze Volk sozusagen an diesen Baal, an diesen anderen Gott glaubt. Aber ich glaube, mein Gott kann das. Und jetzt gucken wir mal, Karten auf den Tisch, welcher Gott ist real. Und es kommt, vielleicht jetzt nicht überraschend, aber am Ende gewinnt Elia. Er verspottet da auch noch die anderen, ja, ob der Gott irgendwie schläft oder was sein Problem ist, Feuerzeug verlegt, man weiß es nicht. Jedenfalls, am Ende passiert es tatsächlich spektakulär. Elia spricht ein Gebet, Gott schickt Feuer vom Himmel. Und nicht nur das Opfer, sondern der ganze Altar wird mit verbrannt. Also es ist irgendwie echt spektakulär und ein eindeutiger Gottesbeweis, könnte man meinen. Die Baalspriester kommen dabei dann auch noch um. Das ganze Volk ist anwesend, der König und seine Frau. Und man könnte ja meinen, na jetzt ist die Sache geklärt. Jetzt hat das Volk mit eigenen Augen gesehen, dass der Gott, für den Elia steht, der eine mächtige Gott ist. Und dass der andere nichts kann. Und auch für Elia muss man ja überlegen, das muss ja für seinen Glauben ein irrer Boost gewesen sein. Ein Gebet gesprochen, Gott schickt Feuer vom Himmel, greift spektakulär ein. Ich weiß nicht, wo du so stehst in dieser Frage mit Gott, wie du das für dich bewertest, aber vermutlich könnten wir uns alle einigen, zumindest so in der Theorie, ja, wenn da mit Gott was dran ist. Wenn man sowas erlebt, so ein spektakuläres Wunder, dann müssten doch alle Zweifel sofort weg sein. Dann kann es ja keinen Grund mehr geben, unsicher zu sein, wie das mit Gott ist, oder? Stellt sich raus, beides ist eine falsche Annahme. Weder ist das Volk überzeugt und tut Buße und glaubt jetzt wieder an den einen wahren Gott, noch ist es so, dass es Elia wirklich lange trägt. Sondern im Gegenteil, wir blättern eine Seite um, der nächste Tag, und wir finden ihn hier in diesem tiefen emotionalen Loch sitzen. Nicht, dass es falsch wäre, große Dinge von Gott zu erwarten oder sich danach zu sehnen. Und gerade wenn man sich anfängt, mit dem Glauben auseinanderzusetzen, ist es ja vielleicht auch ein ganz naheliegender Gedanke, ja, zu sagen, hey, wenn an dieser Sache mit Gott was dran ist, dann möchte ich da irgendwie was Klares und Eindeutiges erleben, was alle meine Zweifel ausräumt. Das ist nicht falsch und auch nicht schlecht. Aber offenbar ist es am Ende gar nicht das, was zumindest Elias Glauben wirklich tragen kann. Im Gegenteil, es beginnt dieser emotionale und mentale Absturz. Ja, es zeigt sich, wenn man ihm sozusagen zuhört in diesem Text an den verschiedenen Stellen, wo er spricht, daran, dass er ein negatives Bild von sich, von seiner Umwelt und von seiner Zukunft hat. Und wenn man sich anguckt, wie Elia mit dieser persönlichen Krise, in die er reinfällt, umgeht, dann ist das fast so eine kleine Anleitung, ein How-to, wie man nicht mit einer Krise umgehen sollte. Weil das Erste, was er macht, er schickt seine Begleitung weg. Er isoliert sich freiwillig sozusagen noch weiter. Und das Zweite dann ist, dass er sich in diesem Gedankenstrudel verliert aus negativen Gedanken über sich selbst und seine Zukunft und seine Umwelt. Und vielleicht kennen wir das, dass wir das im Kopf wissen, dass es überhaupt nicht hilfreich und gut ist, sich gerade in Krisenzeiten, wenn man emotional nicht stabil ist, wenn man sich dann isoliert. Aber Elia macht es hier trotzdem. Und vielleicht, obwohl wir das auch im Kopf zwar wissen, in der Theorie, ich kenne von mir ganz gut, dass es mir trotzdem unendlich schwerfällt, dann manchmal eine WhatsApp zu schreiben und jemanden zu bitten, auf einen Spaziergang vorbeizukommen. Und ich weiß nicht, was es ist. Es ist vielleicht Stolz, manchmal Kraftlosigkeit. Vielleicht gibt es verschiedene Gründe. Aber obwohl wir es besser wissen, glaube ich, tun wir es einfach oft nicht. Dass wir andere mit reinnehmen in das, wie es uns eigentlich wirklich geht. Gerade in diesen Monaten und in dieser Zeit jetzt. Und das Ding ist, wir können nicht in den Kopf und in das Herz voneinander reingucken. Darum an der Stelle schon mal eine große Bitte und Ermutigung. Wenn andere Menschen nicht in dich reingucken können, wie es dir geht und du merkst, dass es dir nicht gut geht, dann fordere dir sowas ein, ein Gespräch, ein Spaziergang, irgendwie einen Kontakt mit anderen zu halten. Ja, sei nicht wie Elia, der auch noch die, die eigentlich da sind, die sein Supportsystem waren, die er auch noch aktiv wegschickt. Bei ihm führt es nämlich dazu, dass er in diesen Tunnelblick gerät, dass er in diese negativen Gedankenspirale gerät. Es gibt in der Verhaltenstherapie nach Aaron Beck so einen Zweig, der in so einem Fall von der kognitiven Triade der Depression spricht. Eben diese negativen Gedanken in Bezug auf sich, seine Umwelt, seine Umstände und seine Zukunft. Und es lähmt ihn enorm. Wie geht Gott jetzt mit ihm um? Was macht Gott aus dieser Situation? Wie führt er Elia wieder raus aus diesem Loch? Das Erste ist, Gott zeigt ihm eine neue Perspektive in genau diesen Punkten auf ihn selbst, auf seine Umwelt und auf seine Zukunft. Und das gucken wir uns dann danach an, er schenkt ihm eben diese ganz besondere Art der Gottesbegegnung. Der erste Punkt aber eben, die erste Beobachtung, er kümmert sich um die körperlichen und die emotionalen Bedürfnisse von Elia. Ne? Also körperlich, wir haben es im Text gelesen, er versorgt ihn mit Essen, er lässt ihn erstmal lange schlafen, dann gibt er ihm wieder was zu essen, dann lässt er ihn nochmal lange schlafen und es scheint kein schlechtes Nahrungsmittel gewesen zu sein. Er hat immerhin danach Kraft genug, um dann 40 Tage lang einen Marsch hinzulegen. Und wenn man das in der Bibel liest, gerade im Alten Testament, 40 Tage, dann ist das so ein Marker. 40 Tage ist so eine symbolische Zahl, die an verschiedenen Stellen in der Bibel vorkommt. Das Volk Israel musste 40 Jahre durch die Wüste laufen. Jesus Christus selbst, bevor er angefangen hat, öffentlich zu wirken, war 40 Tage in der Wüste. Also 40, das ist so eine Zahl, Tage oder Jahre, das steht oft stellvertretend für so eine Art Reifeprozess, wo Menschen so im Verborgenen für etwas danach vorbereitet werden, wo man in der Zurückgezogenheit quasi Entwicklungsaufgaben bewältigen und angehen kann, um dann gewappnet zu sein für das, was danach kommt. Wenn Elia also hier erstmal körperlich von Gott versorgt und gestärkt wird und dann auf diesen 40-tägigen Marsch geschickt wird, dann bahnt sich hier im Text schon an, das, was Elia jetzt gleich erleben wird, das ist eine unheimlich wichtige Lektion für ihn. Das ist die körperliche Versorgung. Emotional, er hilft ihm rauszukommen, indem er ihm diese neuen langfristigen Perspektiven zeigt. Indem er ihm zeigt, du bist nicht allein. Es gibt im Volk noch andere, die auch an mich glauben. Ich werde dafür sorgen, dass es immer welche geben wird. Und er beteiligt ihn sogar aktiv daran, was an seinen Umständen mit ändern zu können. Er sagt, du kannst hier einen neuen König salben, das habe ich schon vorbereitet. Auch ein Nachfolger steht für dich schon in den Startlöchern, ja, dieser Mann namens Elisha. Also er zeigt ihm, dass es eine Perspektive über seinen jetzigen Zustand hinaus gibt. Und insgesamt wird klar, dass Gott mit ihm hier eben diesen ganzheitlichen, heilsamen Prozess durchgeht. Und dann, im Herzstück von diesem Text, geht es aber eben nicht nur um diesen Prozess auf der emotionalen und der körperlichen und mentalen Ebene, sondern wie gesagt, es geht um die Grundfrage, was für eine Art von Gottesbeziehung Elia in der Zukunft haben wird. Und wenn wir uns diese Szene jetzt genauer angucken, ab Vers 11, dann ist im Grunde alles angerichtet für eine weitere spektakuläre Begegnung. Genauso wie Elia es gewohnt ist, könnte man sagen. Ja, mit Nebelmaschine und Lasershow und allem. Die Bühne ist quasi so die Mainstage, könnte man sagen, in der Bibel. Weil dieser Ort, an dem er hingeht, dieser Berg, der ist auch noch unter einem anderen Namen bekannt, unter dem Namen Sinai. Das heißt, der Ort, an dem er hingeht, ist das, wo Gott schon einmal auf grandios spektakuläre Art und Weise sich gezeigt hat. Damals, als er dem Volk Israel die 10 Gebote gegeben hat. Da gab es auch so eine unglaubliche Gottesbegegnung. Und dann lässt sozusagen alles in Vers 11 genau wieder auf sowas hoffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist mein letzter Konzertbeginn mittlerweile leider schon eine Weile her, Corona-bedingt. Aber wenn wir uns das mal so überlegen, so als Bild, was so in der Luft liegt, dann geht es hier nicht um den kleinen Club, wo der sympathische Singer-Songwriter so seine Songs vor sich hinschrummelt, sondern hier ist die Rede so vom Wembley-Stadion. Irgendwie Rammstein als Hauptact mit allem, was an Pyrotechnik zur Verfügung steht. Feuer und Laser und bewegliche Bühnenelemente und eine fette PA. So, das ist das, was im Grunde hier vorbereitet und angerichtet ist. Ja, diese Stimmung, die in der Luft liegt bei so einem Konzert, vielleicht kennt ihr sie. Das ist das, wie ich es mir vorstelle, wie Elia es geht. Und was passiert dann? Ich lese nochmal ab Vers 11. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Also es geht gut los. Aber der Herr war nicht im Sturm. Und als der Sturm vorüber war, kam ein starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Diese Verse drehen das Bild, das Elia von Gott hat, vollkommen auf den Kopf. Hier geht es nicht um eine große Machtdemonstration Gottes, um eine mit viel Pomp inszenierte Begegnung, sondern es geht um was ganz anderes. Was hier am Ende steht, dieser ganz leise Hauch, ist gar nicht so einfach aus dem Hebräischen zu übertragen in unsere deutsche Sprache. Es ist ein bisschen umstritten, aber wo man sich einig ist, ist das, oder wo viele sich einig sind, ist, dass vielleicht die beste Übersetzung davon nicht so sehr leiser Hauch oder so ist, sondern vielleicht sogar der Klang von schierer Stille. Am Ende steht der Klang von schierer Stille, was ja irgendwie paradox ist. Also der Punkt an Stille ist ja gerade, dass sie nicht klingt, dass man da nichts hört. Aber genau so versucht es der Text auszudrücken. Und genau so ist im Grunde auch eine Erfahrung, die über viele Jahrhunderte viele Menschen mit Gott immer mal wieder gemacht haben. Dass Nähe zu Gott eben gar nicht so sehr über große und gewaltige Erlebnisse und Wunder führt und funktioniert, sondern dass der Ort für so eine ganz tiefe, verändernde Gottesbegegnung der Klang von schierer Stille sein kann. Eine Art Lücke, eine Leerstelle, eine Pause. Wie kann es aussehen? Wie soll da Gott zu finden sein? Was heißt das? Nochmal in diesem Konzertbild gesprochen, ja, verlassen wir das Stadion und denken vielleicht eher an ein Wohnzimmerkonzert. Wenn ich mir vorstelle, vorhin lief er, glaube ich, auch Bon Iver, Justin Vernon spielt, das war tatsächlich eines der letzten Konzerte, auf denen ich war, das war auch eher groß, aber er war immer so auf der Bühne und ich halt im Publikum. Also wir hatten jetzt, ich habe ihm natürlich zugehört, aber es gab jetzt keine größere Nähe oder tolle Begegnung oder sowas, außer mit seiner Musik. Wenn ich mir vorstelle, dass er bei mir zu Hause im Wohnzimmer sitzt, so nur für mich ein kleines Akustikset spielt, dann wäre das schon deutlich näher. Aber noch viel näher, noch viel nahbarer oder intimer wäre es im Grunde, wenn wir bei einem guten Glas Wein nebeneinander sitzen und vielleicht uns gar nichts sagen müssen. Wenn wir diese Art von Beziehung hätten, dass wir einfach so gemeinsam schweigen können. Das ist nicht die Art Beziehung, die Elia bislang mit Gott hatte. Ja, wie gesagt, er hat ihn bis dahin vor allem spektakulär erlebt. Und wenn man sich es genauer anschaut, war die Beziehung deshalb im Grunde fast schon ein bisschen egoistisch von Elia. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn man sich die Texte genauer anguckt, was ich vorhin erzählt habe, also diese Riesennummer mit den anderen Priestern dieser Religion und Feuer vom Himmel und all sowas, an keiner Stelle hatte Gott ihm diesen Auftrag gegeben. An keiner Stelle hatte Gott ihm gesagt, dass er das genau so machen soll. Das scheint fast eher so Elias Ding gewesen zu sein, dass er das so eine große Show abfahren will. Und in seinen Aussagen klingt das auch so ein bisschen an in unserem Text. Ich habe mich doch so für dich eingesetzt, ja, und ich bin jetzt ganz allein, das ist doch unfair. Also Elia scheint es da vor allem um ihn selbst gegangen zu sein. Wie gesagt, es waren gar nicht Gottes Ideen, sondern Elia hat sich ein Stück weit vielleicht auch damit ganz schön selbst inszeniert. Und Gott hat das bestätigt, keine Frage. Aber jetzt an dem Punkt ist Gott eben an Elia als Person, als Beziehung, als Mensch interessiert. Und das Problem bei diesem anderen Art von Beziehung oder von Glaube, die Elia davor hatte, war, dass Elia das offenbar gar nicht bewahren konnte davor, in diese Krise zu schlittern. Vielleicht ist das auch manchmal das, was für ein Bild wir von Gott haben und warum unser Glaube sich dann irgendwie gar nicht mehr logisch oder schwer anfühlt in so Momenten, wo Gott nicht eingreift, wo wir nichts mit ihm erleben. Gerade in Krisenzeiten wäre das ja viel logischer zu sagen, ausgerechnet jetzt, Gott, müsstest du doch dich zeigen und eingreifen und irgendwas machen. Warum gibt es jetzt kein Feuer vom Himmel? Was auch immer das dann in unserem Leben sein könnte. Warum macht Gott nicht, dass meine Beziehungen funktionieren oder dass mein Business funktioniert und läuft oder was auch immer die Fragen so sind, die wir uns dann stellen? Und das Problem bei so einem Gottesbild ist, dass es im Grunde weniger eine Beziehung ist, sondern mehr so eine Art Deal, so ein Tauschgeschäft. Ich stelle Gott zufrieden, weil ich irgendwie einigermaßen so lebe, wie ich denke, dass Gott es will und weil ich bete und weil ich zum Projekt Kirche gehe und auch irgendwie spende und all sowas. Also ich mache irgendwie solche Dinge und im Gegenzug zeigt Gott sich immer mal wieder von seiner größten Seite und erleichtert mir das Leben so ein bisschen. Aber das ist eben nicht das, wie Gott sich die Beziehung zu uns wünscht. Gott möchte nicht einfach nur eine Funktion in unserem Leben sein, die es uns irgendwie übernatürlich einfacher macht, durchs Leben zu gehen. Und solange das unser Vorzeichen vor dieser Beziehung zu Gott ist, solange verpassen wir das, was eigentlich doch eine intime Beziehung im Kern ausmacht, dass wir lernen, jemand anderen um seiner selbst zu lieben und nicht, weil er irgendwie, weil es praktisch ist für mich, eine Beziehung zu dieser Person zu haben. Und der Ort, an dem Elia das eben lernt, diese Begegnung hat, die ihm diese Beziehung näher bringt, ist auf diesem Berg und ist dieser Klang von schierer Stille, die eben umso lauter spricht von einem Gott, der in der Stille, in der Leerstelle, in der Lücke, in der Pause auch anwesend ist und nicht weg. 1952 hat ein Komponist namens John Cage ein Lied geschrieben, das finde ich das ganz gut veranschaulicht. Das Lied heißt 4 Minuten 33. Vielleicht kennt es die ein oder der andere. Man kann auch auf YouTube Aufnahmen davon sehen, aber wenn man das sieht, wie jemand dieses Stück inszeniert und performt, dann ist das durchaus irritierend, wenn man die Hintergrundstory nicht kennt. Da sieht man dann nämlich jemanden, der würdevoll und im Frack ans Klavier tritt, den Deckel hochklappt und dann nichts spielt. Den Deckel wieder runterklappt, wieder hoch und das Ganze dreimal und das Ganze 4:33 lang. John Cage war ein Avantgarde-Komponist, gar keine Frage, aber die Hintergrundstory für dieses Stück ist ganz spannend. Er war in den 40er Jahren an der Uni in Harvard und war dort in einem ganz speziellen, schallisolierten Raum. Und nach einer ganzen Weile, er wollte also rausfinden, wie sich Stille anhört sozusagen und wie es ist, wirklich wo zu sein, wo absolute Stille herrscht. Und nach einer ganzen Weile hat er dann festgestellt, dass er zwei Töne hört. Einen hohen Ton und einen tiefen Ton. Und das hat er dann später danach den Toningenieuren vor Ort erzählt, ganz erstaunt. Und die wussten schon, was Sache ist. Die haben gesagt, ja, das passiert öfters mal Menschen, dass sie zwei Töne hören. Das eine ist das eigene Nervensystem und das andere der Blutkreislauf. Also das hohe, das Surren sozusagen, das eigene Nervensystem und das tiefe der Blutkreislauf. Es klingt total abgefahren, aber in dieser absoluten Stille hat John Cage diese beiden Töne irgendwie hören können, die ja schon die ganze Zeit irgendwie da waren, wo es aber diese absolute Stille gebraucht hat, um das, was schon die ganze Zeit da war, wirklich wahrzunehmen. Es ist dieses Paradox, dass Gott schon die ganze Zeit da ist, dass er uns nah ist und dass es aber manchmal genau diese Stille, diese Leerstelle braucht, um ihm dort zu begegnen. Der Punkt ist jetzt nicht einfach zu sagen, nehmt euch alle mal ein bisschen mehr freie Zeit für Stille. Das wäre ein bisschen zu einfach. Es geht nicht darum zu sagen, dass wir mehr Lerndetox brauchen oder so ähnlich, sondern es geht darum, ob wir bereit sind, unsere grundsätzliche Vorstellung, wie Gott wirkt und was Gottes Nähe heißt, ob wir bereit sind, das zu hinterfragen und uns von Gott neu schenken zu lassen. Es ist wie eine Art roter Faden in der Bibel, dass Gott ausgerechnet dort zu finden ist oft, wo wir ihn am wenigsten vermuten. Einige Jahrhunderte nach Elia bekommt das einen neuen Höhepunkt in der Person von Jesus. Jesus spricht von einem Gott, der nicht weit weg im Himmel ist, wo man vielleicht so Götter vermuten würde, sondern Jesus sagt, wer ein Kind aufnimmt, wer nackten Kleidung gibt, wer Hungernden zu essen und wer Menschen in Quarantäne Einkäufe bringt, wer so lebt, dass er sich am Wohlergehen von anderen orientiert, der findet ausgerechnet auf diesen Wegen zu einer Nähe zu Gott. Und es findet dann später seinen Höhepunkt nochmal im Leben von Jesus selber, als er am Kreuz stirbt. Wo Jesus am Kreuz stirbt, erlebt er in diesem Moment die größte Isolation und Verlassenheit, die man sich vorstellen kann. Auch da klingt das paradox, aber die Message vom Kreuz ist, dass Gott selbst in Jesus erlebt, wie es ist, von Gott verlassen zu sein. Jesus erlebt es so richtig und ganz und gar, von Gott verlassen zu sein. Und weil er es selbst erlebt hat, kann er sozusagen solidarisch sein mit Menschen, die sich verlassen fühlen. Kann er mitfühlen mit uns in solchen Momenten, wo wir uns einsam und isoliert fühlen, weil er es selbst durchlitten hat. Man könnte sagen, seitdem gibt es deshalb niemanden mehr, der wirklich ganz und gar verlassen sein kann, weil Jesus selbst die Gottverlassenheit mit uns teilen kann. Jesus ist da auch in der Krise. Und es zeigt dieses völlig neue Bild von Gott, das, finde ich, viel mehr und viel weiter tragen kann. Ja, diese Solidarität Gottes mit uns in der Verlassenheit. Weil wenn Gott eben in der Pause ist, in der Leerstelle, dann gibt mir das, dessen Leben nicht die ganze Zeit von spektakulären Wundern und Feuer vom Himmel geprägt ist, gibt mir das ganz schön viel Trost und Hoffnung, dass Gott so ist, dass Gott in diesen Momenten da ist und dass er sie selber kennt und mir nah sein kann. Dass er dort zu finden ist, wo mir die Ideen und Pläne so langsam ausgehen, wie ich diese Corona-Zeit konstruktiv gestalten und die Krise als Chance sehen kann. Wir wünschen es uns vielleicht berechtigterweise, dass Gott spektakulär und groß eingreift in diesen Tagen. Aber die Einladung ist, dass wenn das ausbleibt, dass das nicht heißt, dass Gott nicht da ist, sondern im Gegenteil, dass wir gerade dann zu einer neuen Intimität und Tiefe in unserer Gottesbeziehung finden können. Wenn ich nochmal an John Cage erinnern darf, es könnte eben genau die Erkenntnis sein, dass Gott vielleicht schon immer spricht und hörbar ist und eben auch gerade da, wo wir es am wenigsten vermutet hätten. Diese Erfahrung, dass Gott in der Stille hörbar und anwesend ist und spricht, dass seine Gegenwart dort ist, wo sich das Leben vielleicht auch manchmal nach Leere und Abwesenheit anfühlt. Und dass Gott es wirklich gut meint mit uns, auch da, wo und wenn wir es noch nicht spüren oder sehen. Diese Erfahrung wünsche ich uns. Amen.